Ja, komm, dann fangen wir jetzt an. Schönen guten Tag. Willkommen zu meinem Vortrag Newton, Entwicklung und Technik des ersten PDAs. Bevor wir zu der Frage kommen, was ist Newton, ist erstmal die Frage, wer ist Jörg Gudehus? Wenn man mich googelt, dann kriegt man meistens diese Sachen hier zu sehen, weil das eigentlich bei Facebook und überall das Gleiche ist, was ich da reinschreibe. Ich bezeichne mich selbst als IT-Therapeut. Und meine Firma heißt Ihre Probleme möchte ich haben. Und ich bin seit 84 Apple-Benutzer, mit dem Apple II angefangen und habe während meiner Studienzeit in einem Apple-Laden gearbeitet, habe da die Abteilung mitgemacht, habe also sehr früh mit dem Newton zu tun gehabt, habe dann also von Apple persönlich dieses Exemplar ausgehändigt bekommen, als es damals rausgekommen ist. Und habe bei der GMD Focus meine Studienarbeit auf dem Newton geschrieben. Da ging es darum, eine Ortserkennung für die Personen zu haben. Wir hatten so kleine Namensschilder, die ein Infrarotsignal ausgesandt haben. Und ich habe das Ganze dann umgesetzt für das Messagepad, sodass man dann sozusagen durch die Räume gehen konnte und man wusste immer, wo man ist. Also die anderen wussten, wo man selber ist. Also ihr wisst, was ich meine. Was ist Newton? Das ist eine Frage, die Apple selbst uns nicht so ganz beantwortet hat im Laufe der Jahre, aber sie haben eine ganze Werbekampagne gemacht und
What is Newton? Newton is digital. Newton is personal. Newton is magic. Newton is as powerful as a computer. Newton is as simple as a piece of paper. Newton is intelligent. Newton learns about you, understands you. Newton is news. Newton can receive a page. It sends faxes and soon electronic mail. Newton lets you communicate with the whole world, and if there's anything this world could use, it is more communication.
Alles klar? Die Zeitleiste. Wir bewegen uns in diesem Zeitbereich. Also 87 hat das Ganze angefangen, 98 war es dann zu Ende. Und was macht eine Firma in den 80er Jahren, die Geld ohne Ende hat, Ressourcen ohne Ende? Sie verbrennt es. Sie verbrennt es in irgendwelchen Projekten. Das Problem war, Steve Jobs war nicht mehr. Das heißt, Scully hat ihn rausgekantet, stand alleine da. Er war aber ein Verkäufer. Und Scully wollte unbedingt beweisen, dass er auch ein technologisch fortschrittlicher Mensch ist und in die Zukunft schauen kann und Dinge bewegen kann. Und er suchte dringend nach neuen Projekten, wo er mit sich profilieren konnte. Und das Erste, was sie gemacht haben, war der berühmte Knowledge Navigator Video. Wer kennt ihn noch nicht? Okay, sind genug Leute, sodass ich Ihnen zeige. Film ab.
You have three messages. Your graduate research team in Guatemala, just checking in. Robert Jordan, a second semester junior, requesting a second extension on his term paper. And your mother reminding you about your father.
Surprise birthday party next Sunday.
Today you have a faculty lunch at 12 o'clock. You need to take Kathy to the airport by 2. You have a lecture at 4:15 on deforestation in the Amazon rainforest.
Right. Let me see the lecture notes from last semester. No, that's not enough. I need to review more recent literature. Pull up all the new articles I haven't read yet.
Journal articles only?
Fine.
Your friend Jill Gilbert has published an article about deforestation in the Amazon and its effects on rainfall in the sub-Sahara. It also covers drought's effect on food production in Africa and increasing imports of food.
Contact Jill.
I'm sorry, she's not available right now. I left a message that you had called.
Okay. Let's see. There's an article about 5 years ago, Dr. Flemson or something. He really disagreed with the direction of Jill's research.
John Fleming, of Uppsala University. He published in the Journal of Earth Science of July 20 of 2006.
Yes, that's it. He was challenging Jill's projection of the amount of carbon dioxide being released to the atmosphere through deforestation. I'd like to recheck his figures.
Here's the rate of deforestation he predicted.
Mm-hmm, and what happened? He was really off. Give me the university research network. Show only universities with geography nodes. Show Brazil. Copy the last 30 years at this location at 1 month intervals.
Excuse me. Jill Gilbert is calling back.
Great. Put her through.
Hi, Mike. What's up?
Jill, thanks for getting back to me. Well, I guess that new grant of yours hasn't dampened your literary abilities. Rumor has it that you've just put out the definitive article on deforestation.
Aha. Is this one of your typical last-minute panics for lecture material?
No. That's not until,
4:15.
Well, it's about the effects that reducing the size of the Amazon rainforest can have outside of Brazil. I was wondering, it's not really necessary, but...
Yes?
It would be great if you were available to make a few comments. Nothing formal. After my talk, you would come up on the big screen, discuss your article, and then answer some questions from the class.
And bail you out again? Well, I think I could squeeze that in. You know, I have a simulation that shows the spread of the Sahara over the last 20 years. Here, let me show you.
Nice. Very nice. I've got some maps of the Amazon area during the same time. Let's put these together.
Great. I'd like to have a copy of that for myself.
What happens if we bring down the logging rate to 100,000 acres per year? Interesting. I can definitely use this. Thanks for your time, Jill. I really appreciate it.
No problem. The next time I'm in Berkeley, you're buying the dinner.
Dinner, right.
See ya, 4:15.
Bye-bye.
While you were busy, your mother called again to remind you to pick up the birthday cake.
Fine. Print this article before I go.
Now printing.
Okay, I'm going to lunch now. If Kathy calls, tell her I'll be there at 2 o'clock. Also, find out if I can set up a meeting tomorrow morning with, Conley.
Enjoy your lunch. Hello, Professor Bradford is away at the moment. Would you like to leave a message?
Michael, this is your mother. I know that you're there. I'm just calling to remind you to call your...
Das war die Vision. Naja, sind wir immer noch nicht ganz da. Wie ging es also weiter mit dem Newton? Es gab diesen Mann, Steve Sackerman, der früher bei HP gearbeitet hat, hat er den HP Portable entwickelt. Und da Steve Jobs damals vorhatte, selber was Tragbares zu entwickeln, hat er ihn an Bord geholt. Ja, Steve Jobs ging dann, der Portable ging irgendwie verloren, das kam deutlich später und der Mann war total gelangweilt. Hat an irgendwelchen diversen Mac-Projekten mitgearbeitet, aber er wollte eigentlich irgendein Handheld entwickeln oder irgendwas in dem portablen Bereich und war schon so weit, ein paar Leute von Apple zu nehmen und eine eigene Firma zu gründen. Und da gingen so ein bisschen die Alarmglocken an bei den Jungs. Und Jean-Louis Gasset, der damals der technische Direktor war bei Apple, der hat früher in Frankreich gearbeitet, hat also den französischen Apple-Zweig aufgemacht, war da sehr erfolgreich, hat den Mann genommen und ist mit ihm zu Scully gegangen, hat gesagt, komm, lass uns doch irgendwie ein Handheld machen. Und in diesem Zuge dieser ganzen Knowledge Navigator-Geschichte hat Scully gesagt, okay, macht mal, ihr habt freie Bahn. Na gut. Steve Capps kam dazu, Fällt euch irgendwas auf bei den Namen? Scheinbar musste man damals Steve heißen, um irgendwas bei Apple zu werden oder zu machen. Steve Capps, der hat den Finder programmiert vom Mac. Daher kennt man vielleicht den Namen, falls man die alten Macs sich mal angeschaut hat. Der wurde mit in das Projekt reingenommen und das Projekt wurde Newton genannt. Es wurde natürlich Newton genannt, weil das allererste Apple-Logo, was Ansgar gestern auch gezeigt hat in seinem Vortrag, hat halt diesen Newton, also Herrn Newton, wie er unter dem Baum sitzt und der Apfel fällt ihm auf den Kopf oder demnächst auf den Kopf. Somit war der Name für das Projekt da und das Newton-Projekt begann. Das Schlimme war halt, keine Grenzen. Noch kein Plan, kein Marketing, kein macht mal irgendwas. Und natürlich ist genau das passiert, was der Albtraum eines Projekts, jeder sagt, oh, wir brauchen das und das wäre auch noch super, wenn wir das mit drin haben und lasst uns doch einen riesen Bildschirm und eine Handschriftenerkennung und dies und das und jenes. Alle im Team wollten irgendwas und es wurde natürlich auch alles reingenommen. Es wurde also ein riesen Monsterprojekt, was natürlich niemals hätte sich verkaufen können. Der Codename für das Gerät selbst, was halt so ein DIN A4 großes Teil war, war Figaro. Eine besondere Geschichte war, dass sie damals vorhatten, ein streuendes Infrarot zu machen. Also sie hatten ja damals nur gerichtetes Infrarot und die wollten halt sozusagen sowas wie wir mit WLAN heutzutage haben, wollten die damals mit Infrarot bauen, dass also bis zu 8 Geräte in einem Raum, egal wo sie sitzen, sich mit Infrarot unterhalten können. Also man hatte so einige Sachen vor. Dann gab es internen Hickhack. Gasse war halt ein sehr aggressiver Mensch, der wollte also bei Apple noch weiter nach oben, wurde dann aber beim nächsten Führungswechsel übergangen und war dann so sauer, dass er Sakoman genommen hat und sind rausgegangen und haben Bee gegründet. Und da sieht man immer diese ganze Geschichte in diesen Zeiten, zwischen den 70er, 80er, 90er Jahren, alle diese ganzen Computerprojekte und Firmen, es hängt alles zusammen. Es sind immer irgendwie die gleichen Leute, die auftauchen. Mark Powett war der zweite in dem Projekt, weil er sowieso in dieser Advanced Technology Group, wo also diese ganzen Fantasieprojekte von Apple gelaufen sind, aktiv war. Und er hatte selber schon ein Projekt, nämlich Project Crystal. Project Crystal war so eine Parallelentwicklung eigentlich zum Newton. Also man hat sozusagen immer mehrgleisig das Ganze gemacht. Und die beiden Hauptprogrammierer beim Project Crystal waren Andy Herzfeld und Bill Atkinson, die man auch als Macintosh-Programmierer kennt. Bill Atkinson hat die ganze Lisa und QuickDraw, also die ganze grafische Ausgabe bei den beiden Systemen gemacht. Und Herzfeld war halt einer der Systemprogrammierer, der maßgeblich das Mac-Betriebssystem mit erzeugt hat. Sculler hat sich diese beiden Projekte dann angeguckt, also Newton und Pocket Crystal, und war eigentlich eher so vom Newton begeistert. Pocket Crystal ging so in andere Richtungen, also packte man die ganzen Leute und das ganze Zeug zusammen und hat ein eigenes Unternehmen daraus gemacht. Und dieses Unternehmen heißt General Magic. Wieder etwas, was sozusagen damals entstanden ist. CyberFritz hat gestern Abend schon einen sehr schönen Vortrag über Telescript gehalten, weil das war eigentlich der größere Punkt bei dieser ganzen Geschichte, dass man nämlich versucht hat, in den Anfängen des Internets oder noch über andere Netze, die es damals gab, Daten auszutauschen. Aber wie gesagt, das hat er wunderbar erklärt. Sony hat tatsächlich dann auch irgendwann ein Gerät rausgebracht. Wir vorne am Stand 27 sind auch einige von diesen Magic Link Geräten zu sehen. Und wer sich so ein bisschen mehr dafür interessiert, es gibt einen sehr schönen Film, da unten ist der Link.
In 1990, there was no digital telecommunications industry. It did not exist. There were no digital cell phones. There was no World Wide Web. We're going to create what comes after the personal computer.
Also, sehr empfehlenswert, schöner Film. Also, General Magic war sozusagen als eigene Firma draußen. Was machen wir also jetzt mit dem Newton-Projekt? Wir müssen irgendjemanden holen, der sich mit solchen Sachen auskennt. Und wir holen den Chef der ganzen, haben wir jetzt einen übersprungen? Entschuldigung. Den wollte ich haben, genau. Larry Tesla war der Vice President der Advanced Development Group und hat das Projekt übernommen. Der Mann hat einen guten Hintergrund, der hat immerhin Smalltalk entwickelt, der hat sich Copy and Paste ausgedacht, hat lange Zeit bei Xerox gearbeitet, bis er dann irgendwann zu Apple ging und hat halt dieses No-Modes immer propagiert. Das heißt, dass man, während man den Rechner bedient, nicht in irgendwelchen Modi gefangen ist, an denen man nicht immer rauskommt, sondern dass immer alles wahlfrei im Zugriff ist, was wir ja heute an vielen Stellen eigentlich auch haben. Der hat sich das Ganze angeschaut und inzwischen war aber dieses Figaro-Projekt zu einem 8.000 Dollar wertigen Monster geworden und das war klar, so geht's nicht weiter. Also hat er das Ganze sich mal angeschaut, hat die Leute aufgeteilt und es kamen im Endeffekt zwei Ideen raus. Also ein etwas kleineres Gerät, was nicht so monstermäßig ist, für 5.000, also den Senior, was er super fand, weil da auch diese Infrarottechnik dann wieder drin war. Und dann gab es noch Michael Chow. Das war ein Marketingmensch, der hat also mit Technik gar nicht so viel am Hut gehabt. Der ist aber zu dem Zeitpunkt zu dem Projekt hinzugezogen worden, weil Scully die Möglichkeit sah, wirklich jetzt ein Projekt daraus zu machen, was sich verkaufen lässt. Also jemand mit Marketingerfahrung hinzugezogen und der hat natürlich gesagt, niemand kauft einen wie auch immer gearteten Handheld für 5.000 Dollar. Das wird nicht gehen, also soll es irgendwas Kleineres werden. Und schon war das Chaos perfekt. Die Newton-Gruppe spaltete sich in zwei Gruppen. Die einen wollten das, die anderen wollten das und man arbeitete nicht mehr richtig zusammen. Chow hatte aber sehr gute Beziehungen zu Scully. Und auf irgendeinem Flug zu irgendeiner Konferenz hat er eine Präsentation im Flugzeug gehalten, hat damit Scully auf seine Seite gezogen und damit war sozusagen der Startschuss für den echten Newton, so wie wir ihn jetzt kennen, nämlich das Projekt Junior, wurde dann sozusagen dem Vorzug gegeben und daran wurde dann entwickelt. Und schon kamen wir zum nächsten Problem, der Prozessor. Ursprünglich das Projekt Figaro, Handschriftenerkennung, alle neuen Technologien. Wie machen wir das? Wir können keinen Motorola-Chip benutzen, die verbrauchen viel zu viel Strom, Intel hat sowieso nichts am Hut. Was kriegen wir hin? AT&T hatte den Hobbit-Chip. Der war aber noch nicht fertig. Apple hat da ordentlich investiert und AT&T hat gebastelt. Und das konnte man in C programmieren, das war natürlich ganz toll. Dann war aber Tesla da, der Smalltalk erfunden hat, der gesagt hat, das wird nicht in C programmiert, das kommt gar nicht in Frage, ich will irgendwas anderes, will was Moderneres haben. Auch C++ war eben nicht modern genug. Ich will meinen Smalltalk haben. Also hat man C und Smalltalk zusammengefasst und hat da eine neue Programmiersprache draus gemacht, die hieß Ralph. Und darauf wurde das Ganze angepasst, aber leider war dieser Hobbit-Prozessor ein bisschen lahm. Also funktionierte das nicht richtig. Und AT&T machte Druck, weil die hatten nämlich ihre eigenen Projekte mit dem Hobbit vor, aber sie wollten sich das natürlich von Apple querfinanzieren lassen. Und das funktionierte alles nicht. Es gab aber einen Chip im Newton, also in den großen, das war ein ARM-Chip, der eigentlich nur für die I/O-Geschichten gedacht war. Und irgendjemand hat sich hingesetzt und gesagt, das ist doch ein guter Chip, der verbraucht fast keinen Strom, können wir da nicht was draus machen? Und wie sozusagen die Firmen aus solchen Sachen entstehen, entstand dann schon wieder eine neue Firma, nämlich ARM. War vorher Acorn, das waren die Leute in England, die den berühmten BBC One Computer gemacht haben, den sie in einer Nacht zusammengelötet haben. Da könnte man einen ganz eigenen Vortrag drüber machen, eine sehr spannende Geschichte. Das Problem war für Acorn damals, dass sie weiterkommen wollten als der BBC One Computer. Das war ja ein 8-Bit-Computer, die wollten also 16-Bit-Computer haben. Intel hat nicht so richtig mit denen gespielt, das mochten die auch nicht so. Also was macht man zu dem Zeitpunkt? Hey, ich entwickle einen eigenen Prozessor, nämlich den Acorn RISC-Chip. Und das ist das Ding, was sozusagen dann auch in diesem Newton als I/O-Prozessor gelandet ist und was so ganz gut war. Also hat man mit Acorn gesprochen, hat gesagt, das ist alles ganz toll, wir geben euch auch Geld, aber wir kaufen nicht von euch. Ihr seid Konkurrenz, ihr stellt selber Rechner her, das kann gar nicht sein. Macht doch eine eigene Firma, dann investieren wir da richtig, nämlich 40%, also das waren ein paar Millionen, die sie damals da reingesteckt haben. Und aus Acorn RISC Machine wurde ARM. Und das ist auch der Prozessor, den wir heute, naja, kann jeder in seine eigene Tasche fassen. Ne, alle iPhones arbeiten mit einem ARM-Prozessor, das ist eine lange Historie, dieses Ding. Und es ist nicht nur in allen iPhones und sowas drin, das ist in ganz vielen Geräten. Also in jeder zweiten Waschmaschine, Türöffner, Fahrsteuersteuerung, über. Also ARM-Prozessoren sind tatsächlich sehr weit verbreitet. Apple wollte die Entwicklung, weil sie langsam sahen, das wird was. Und Scully wollte sich ja ein Denkmal schaffen. Das sollte sein Ding sein. Also hat man einen Fotografen und einen Autor engagiert und hat während der Entwicklung des Newtons ein Buch produziert, Defying Gravity, was ich zu Hause vergessen habe. Aber man sollte es sich mal angucken. Das Problem ist, das sind alle Schwarz-Weiß-Aufnahmen, das ist sehr düster layoutet und das ist auch genau das, was in diesem Projekt passiert ist. Es war ein düsteres Projekt, es waren ganz dunkle, schwierige Jahre für das Entwicklungsteam. Und Ende 89 waren die Geldquellen bei Apple dann nicht mehr so. Der Mac lief nicht so, wie er hätte laufen sollen. Der Apple II war jetzt endlich abgekündigt oder wurde nicht mehr so gut verkauft. Also musste man jetzt gucken, wie man Geld an Bord kriegt und wie man das Ding jetzt endlich mal auf den Markt kriegt, weil man will ja neues Geld verdienen. Also hat man sich Lizenznehmer an Bord geholt. Siemens und Sharp, das sind so die ersten beiden Namen, die einem da einfallen. Die haben noch viel größere Kreise gezogen. Ja, und dann passierte das, was ich weiß auch nicht, man lernt ja nicht aus seinen Fehlern, der Kardinalfehler aller Fehler, die man machen kann als Tech-Industrie. Man kündigt etwas an, obwohl man weiß, dass es noch nicht fertig ist. Und man kennt das aus der Spieleindustrie, da passiert das quasi 10-mal im Jahr. Es wird irgendwas auf den Markt gebracht, was nur noch 3 oder 6 Monate Reifezeit gebraucht hätte, dann wäre es richtig klasse geworden. So ist es aber scheiße und keiner kauft es und genau das gleiche ist beim Newton auch passiert. Der gute Scully konnte halt nicht an sich halten. Er musste halt, ne, er war so ein bisschen unter Druck, kein Geld mehr da und jetzt sollte es was werden. Er hat also im Januar 92 auf einer Konferenz das erste Mal diesen Begriff PDA gemacht. Man sagt, dass die tatsächlich noch hinterm Vorhang gestanden haben, sagen, wie nennen wir das Ding denn jetzt? Und dann kam halt dieses Personal Digital Assistant Ding raus. Und Scully hat halt, war ein guter Redner, der hat auch viel Werbung gemacht, viel mit der Presse geredet. Und das wurde langsam so ein Begriff. Ne? PDA und Scully, das wurden tatsächlich so synonyme Worte und er hat halt da richtig ordentlich was gemacht. Aber der Druck wurde natürlich noch größer. Entschuldigung. Und irgendwann musste er halt sagen, da kommt was von uns, nämlich der Newton. Und eisenhart, April 92 auf der nächsten CES sollte das Ding halt rauskommen. Naja, da war jetzt nicht mehr so viel Zeit. Also auf zum Endspurt. Das Problem war, das Ding, was sie auf der CES gezeigt haben, das war ein Gehäuse mit einem Bildschirm. Die ganze Elektronik war mit einem langen, langen Kabel an irgendwelche Macs angeschlossen und da lief eine Emulation der Software und also wild, aber irgendwie haben sie die Demo durchgekriegt, alle waren hellauf begeistert. Jetzt aber, die Programmiersprache Ralph lief halt nicht besonders gut auf den ARM-Prozessoren. Hey, wir haben noch eine neue Programmiersprache. Dylan, nehmen wir doch die. Also wurde das gesamte Betriebssystem umprogrammiert, von der Ralph-Programmiersprache in Dylan programmieren. Und sie haben es trotzdem geschafft, ein paar Monate später den ersten echten Prototypen, also sie haben wirklich so ein Gerät auf der Bühne lauffähig gezeigt. Ne, ihr wisst ja, wie diese Demos früher waren. Man wusste immer um die 3000 Fehler, die drin waren und versuchte dann immer links und rechts auszuweichen und hat das dann irgendwie doch geschafft, das vorzuführen. Das Problem war nur, das Wort PDA war in der Industrie schon etabliert. Und wenn etwas etabliert wird, dann ist da auch ein Markt. Und wenn da ein Markt ist, dann kommen da auch Firmen, die das auch machen wollen. Und dann kam die Ankündigung von Amstrad. Eine holländisch-englische Firma, die das Amstrad Penpad vorgestellt haben, was 299 Pfund kosten sollte, was schon deutlich günstiger war als die aversierten $500, die der Newton mal kosten sollte, also dieses Junior-Gerät. Dann war der Stress in der Gruppe so groß, dass sich einer der Programmierer umgebracht hat. Das war dann so, dass das Team natürlich da niederlag. Man hat gesagt, dass die zur Beerdigung gegangen sind und am Nachmittag wieder ins Büro, um weiterzuarbeiten, weil die Termine wurden halt langsam eng. Das heißt, am 2. August sollte auf der Macworld ein fertiges, verkaufsfähiges Produkt vorgestellt werden. Und die Software war noch nicht im geringsten fertig. Zu dem Zeitpunkt waren 7500 Fehler bekannt im Betriebssystem, die alle gefixt werden mussten. Das hieß also 48-Stunden-Tage, die ganze Mannschaft hat nur noch durchgearbeitet. Und das ist auch, was ich sagte in dem Buch Defying Gravity. Wenn man sich die Fotos anguckt der Leute mit solchen Augenringen, das ist unglaublich. Aber was auch unglaublich ist, sie haben es tatsächlich geschafft. Sie haben diesen Zeitplan eingehalten. Und auf einer Demo ist es so ein relativ berühmtes Foto, wurde der Newton-Prototyp dann gezeigt. Ich will noch mal kurz ausweichen auf die Programmierung, weil wir sind ja auch mit Dylan sind wir nicht glücklich geworden. Allen Ernstes wurde die Programmiersprache kurz vor Schluss nochmal geändert. Also aus Ralph wurde Dylan, das ist ähnlich von der Programmierung her. Dann gab es aber noch eine andere Programmiersprache, die hieß Newton Script, die erstens schneller interpretiert werden konnte, deutlich weniger Speicher verbrauchte und schneller lief auf dem ARM-Chip. Also, hey, machen wir doch das ganze Betriebssystem nochmal neu. Einige Teile vom Betriebssystem waren tatsächlich in C geschrieben, aus Geschwindigkeitsgründen, und wurden dann immer sozusagen assemblermäßig dazu gelinkt. Also man musste nicht alles neu programmieren, aber doch schon einiges. Man sieht also immer diese parallelen Entwicklungen und man kann sich nicht so richtig einigen auf irgendwas. Dylan war eigentlich eine ganz gute Idee und man sieht wieder, wo es herkommt. Auch hier Lisp und Smalltalk sind halt so die grundsätzlichen Sachen. Problem war halt, es lief zu langsam und wurde nicht fertig. Dann NewtonScript, wieder Smalltalk als Grundlage. Das ist halt so die Grundlage von allen objektorientierten Sprachen, habe ich das Gefühl. Wenn man sich NewtonScript damals angeguckt hat, hat man kein Wort verstanden. Also als ich damit sozusagen mit der Entwickler-Doku dachte, Hello World, wie geht denn das? Also es war so eine prototypenbasierte Sprache. Wer heute JavaScript programmiert, sagt, hey, prototypenbasierte Sprachen, das ist doch überhaupt kein Problem, das kenne ich doch, mache hier ein paar Listen und so weiter. Das war damals so ein bisschen schwierig. Habe ich auch ziemlich mitgeknabbert, weil sich auch, wenn man das sich zum Beispiel anguckt, so ein Hello World Programm, immer die grafische Benutzeroberfläche in die Programmierung mit reingekommen ist. Es machte das Ganze jetzt recht unübersichtlich, dass ich also Fenster deklarieren muss und. Eine Sache, die ich aber damals wirklich genial fand, war die Suppe. Es geht nämlich um die Speicherverwaltung des Newton-Betriebssystems, also Newton OS. Das Ganze hieß Suppe, weil es auch genauso aufgebaut war. Es war etwas, was wir heutzutage von NoSQL-Datenbanken kennen. Das heißt, ein riesengroßer Speicherbereich, in dem Werte, Schlüsselpaare liegen. Und jeder kann darauf zugreifen. Oh mein Gott, die Sicherheit. Damals hat man Sicherheit nicht gedacht. Da gab es kein Internet und hey, das Programm läuft und da wird schon nichts passieren. Und es war natürlich praktisch, dass jedes Programm einfach aufs Adressbuch zugreifen konnte, da was reinschreiben konnte und. Also, und es war auch so, dass es nicht festgeschrieben war, dass diese Suppe nur im Hauptspeicher schwimmt oder in dem Harddisk-Bereich, wollte ich gerade sagen. Es waren halt PCMCIA-Karten, die da eingebaut wurden, sondern mit jeder Karte, die ich reinsteckte, erweiterte ich die Suppe. Habe ich die Karte rausgenommen, dann fehlten halt diese Informationen. Aber man konnte das sozusagen dynamisch rein und raus machen. War sehr fortschrittlich, sehr einfach darauf zuzugreifen, weil man im Prinzip einfach eine Suchanfrage stellen konnte, gib mir mal alle aus und dann hat man halt die Daten gekriegt. Also wirklich schön, aber wie gesagt, heutzutage wäre das natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Es kam dann nicht sofort mit diesem Ding, aber so anderthalb Jahre später kam das Newton Toolkit raus, das war dann tatsächlich für Windows und Mac verfügbar, also nicht wie heute beim iPhone, dem, was man nur auf dem Mac programmieren kann. Und das war halt tatsächlich eine integrierte Entwicklungsumgebung mit einem grafischen Editor, der genauso funktioniert hat wie das heutzutage oder Next Step oder OS 10 funktioniert. Das heißt, ich male nicht nur meine Objekte auf dem Bildschirm, sondern sie werden tatsächlich auch als Objekt behandelt. Nicht so, wie man das von anderen Systemen kennt, wo das Gemalte dann einen Teil Quellcode erzeugt und sobald ich den verändere, verliere ich die Verbindung zu meinem gemalten Objekt. Nee, das lebte tatsächlich. Also ich konnte da halt richtig drin rummanipulieren, ohne dass ich diese Verbindungen verloren habe. Gut, nach diesem ganzen Chaos hatte man sozusagen die Intelligence by Newton, weil das war eigentlich das, mit dem sie dann Werbung gemacht haben.
Newton's about a lot of things, really.
I think the part that excites me the most
has to do with helping people keep in touch.
The idea behind Newton is that it's an assistant, something that actively helps you as you capture, organize, and communicate your ideas and information.
The possibilities are just limitless.
When you think about it, the most natural way to get your thoughts down is to jot or to sketch.
We wanted Newton to be that natural.
Say you're on a train or a plane.
Or at a little cafe.
You can write a fax.
Say you want to send that fax to Margaret.
You just highlight Margaret's name in the text, tap fax.
And Newton will automatically fill out a fax cover sheet with Margaret's number on it.
We've built in Newton intelligence so that Newton knows enough about what you're trying to do to help you do it.
The beauty of Newton is that any page you have in your Newton can be sent through email.
Text, graphics, pages from your calendar, business cards.
You just select email and, well, you send it.
Simple as that.
It seems to happen all the time these days. You're expecting a really important message, but you can't guarantee you're going to be easy to reach.
By just getting the Newton messaging card, you can get your message wherever you go. You can share anything that's in your Newton with anyone else. Using Newton's built-in infrared networking capability, you can beam things to other people.
It's pretty handy in meetings to just be able to send someone something instantly. Your business card, or the notes, or a calendar page.
You can even jot notes to jog your memory later, or set an alarm.
Or add a task to your to-do list.
Kind of a communication center, or universal inbox and outbox.
The Newton Connection Kit lets you connect your Newton to your PC or your Macintosh and share and store information. This is all about being in charge of your life. Being able to have information so you can keep in touch with people.
It's going to help you keep track of your time and your contacts, but it's going to do it in a way that's not intrusive to your lifestyle.
I'd say that Newton is really peace of mind, right in the palm of your hand.
Das waren die ersten Erklärungen, als der Newton auf den Markt kam. Und wie sah er aus? Laut Pressemitteilung sah er so aus. Das sieht aus wie der Prototyp. Und das ist auch der Prototyp, weil Apple bis Tage vor der Präsentation kein offizielles Foto vom Newton hatte, deswegen haben die tatsächlich das rausgebracht. Lief mit 20 MHz, 4 MB ROM fürs Betriebssystem und 640 KB RAM. Das war nicht viel, das machte das Ding jetzt auch nicht besonders viel schneller. Aber man kriegte für 699 Mark, so viel hat das Ding bei uns gekostet, kriegte man diesen Karton und da war das alles drin. Handbücher ohne Ende, das Ding, eine Tasche und ein Video. Der Video war nötig, weil, naja, die Handschriftenerkennung halt nicht so war, dass sie sofort gezündet hat, sondern man musste sich da so ein bisschen dran gewöhnen.
You know, one of the best things about Newton is that it can understand your handwriting. That's pretty remarkable when you think about it. Now some people find that it takes a little bit of practice. So in the next couple minutes, we're going to show you a few tips and techniques that'll make it even easier for Newton to interpret what you're doing.
What's incredible is that Newton actually learns how you write. As you use Newton, it learns and adapts to your personal style.
The result is that your Newton will fine-tune itself to your handwriting better than anyone else's.
Es gab eine Masse von Zubehör. Eine wirkliche Masse von Zubehör. Und das Wichtigste war natürlich Newton Connection Kit, mit dem man halt seine Daten zwischen PC oder Mac austauschen konnte. Da gab es dann sogar später eine OS 10 Version von. Und natürlich damals, ihr habt ja gesehen, Fax, das war noch ein ganz großes Thema. Und was natürlich auch immer noch ein großes Thema ist, ich muss die Sachen ausdrucken. Also gab es das Printer Connection Kit, was ich damals für ziemlich genial hielt, weil in dem Kasten, den ich da dran gemacht habe, also in diesem Centronics-Schnittstelle parallel, wer kennt es noch, war ein etwas größerer Kasten und da waren tatsächlich alle Druckertreiber, alle Druckerbefehle drin, damit der Newton einfach über seine eigene Sprache jeden Drucker anschließen konnte. Also Druckertreiber gab es dann nicht. Man hat natürlich immer sozusagen den Low-Level der ganzen Sachen benutzt. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es viele Partner gab und der erste Partner, der zeitgleich mit einem Gerät rauskam, war Sharp. Warum Sharp? Apple hat den Newton nicht selbst hergestellt. Die hatten überhaupt nicht die Möglichkeit oder wollten sozusagen nicht eine eigene Fabrik dafür bauen. Steve Jobs hätte das wieder gemacht. Nein, es wurde an Sharp abgegeben. Sharp hat also sozusagen den Newton hergestellt und hat nebenbei dann sozusagen ihr ExpertPad auch hergestellt. Problem war, hat keine Sau gekauft. Weil hat das gleiche gekostet, stand Sharp drauf und wenn ich schon so viel Geld ausgebe für Newton, dann kaufe ich natürlich den von Apple. Also man sagt, dass weniger als 10.000 verkauft wurden davon. Das ist schon hart. Na gut, aber Sharp hat ja daran verdient, dass sie den weiter hergestellt haben. Und nachdem Apple sich so ein bisschen eingeschuckelt hatte und dann auch so die ersten Updates des Betriebssystems rauskamen, wurde das Ding dann nicht MessagePad genannt, sondern es hieß dann MessagePad 100. So sah es dann auch offiziell aus. War aber immer noch genau das gleiche, gleiche Technik, nur ein etwas neueres Betriebssystem. Der zweite Mitspieler, der ganz vorne dabei war, war Siemens mit dem Siemens Notephone. Kann man auch vorne an meinem Stand begutachten, das Ding. War also tatsächlich ein Newton mit einem angeschlossenen Faxmodem, was man in dieser Telefoneinheit machen konnte. Und dann konnte man halt darüber dann aus dem Adressbuch telefonieren und Notizen machen und solche Sachen. Es wurde immer weiter am Betriebssystem gearbeitet. Wir waren aber immer noch im Betriebssystem 1. Also das war sozusagen dann der neue Formfaktor, so wie man es ursprünglich mal geplant hatte. Man hatte so eine Klappe, die man oben drüber packen konnte. Man hatte jetzt ein bisschen mehr Speicher, also 1 Megabyte statt 640 da reingepackt. Aber ansonsten war eigentlich alles das Gleiche. Und das Problem war, wenn es das Gleiche ist, dann ist es auch die gleiche Handschriftenerkennung. Und das hier war dann so eines der Dinge, die so ein bisschen das Todesurteil für den Newton geschrieben hat. Doomsbury ist ein relativ bekannter täglicher Comic in den Zeitungen in Amerika und er hat es halt als Gag, er hatte selber gar keinen Newton gehabt, er hat das nur aus Erzählungen von seinen Freunden, hat er halt diesen Comic gemacht und der ging halt durch die ganze Welt. Und als dann im Fernsehen auch noch das gezeigt wurde,
hey Dorf, take a memo on your Newton. Beat up Martin. Bah!
Es war leider so schlimm. Wenn man sich nicht wirklich zusammengenommen hat, sauber geschrieben hat und dem Gerät Zeit gegeben hat, sich an die Schrift zu gewöhnen, an die eigene Handschrift. Es ging dann, also selbst meine Sauklaue hat das Ding irgendwann erkannt, aber man musste immer sich so ein bisschen konzentrieren, um die, ja. Wo kam überhaupt diese Handschriftenerkennung her? Da gibt es eine sehr wilde Geschichte. Die Handschriftenerkennung kommt von der Firma Paragon. Das ist nicht von Apple selbst entwickelt worden. Es gibt einen sehr alten Zenkin-Petrov-Algorithmus, der mal für Hieroglyphen entwickelt wurde und der mit Pfaden arbeitete. Und das Ding wird immer noch weiterentwickelt. Heißt jetzt PenReader, gibt es unter Windows, unter Mac. Es ist ein kleines Mysterium. Man sagt, dass klar war, Apple arbeitet an so einem Gerät und einer der technischen Direktoren hatte eine Konferenz in Moskau. Und dann soll es so gewesen sein, dass irgendwann abends es an seiner Tür klopfte, er macht auf und jemand drückt ihm eine Diskette in die Hand und rennt weg. Er hat sich diese Diskette mitgenommen, hat sie dann irgendwo einem seiner Ingenieure gegeben und gesagt, hey, das ist eine Handschriftenerkennung und die ist wirklich gut. Und so kam die Handschriftenerkennung von Paragon in den Newton rein. Scheinbar gab es da so leichte Probleme, Sachen aus Russland oder aus der Sowjetunion nach Amerika zu kriegen. Aber jedenfalls war das sozusagen der Anfang. Das Problem war das saubere Schreiben und dass das Ganze auch wörterbuchbasiert war. Und wir hatten jetzt nicht so viel Speicher, es gab also nur 10.000 Worte, die das Gerät kannte. Man hatte die Möglichkeit, eigene Worte einzugeben, die er dann auch gelernt hat. Aber natürlich sind 10.000 Worte, wenn man sich das überlegt, jetzt nicht besonders viel. Das heißt, die Missinterpretation des Geschriebenen war dann doch relativ häufig. Aber Apple hat es nicht aufgegeben und haben weiterentwickelt. Das heißt, obwohl die Leute alle komplett fertig waren, gab es nur einen kurzen Urlaub und eine Gruppe hat das Bugfixing gemacht für die 1.0er-Version und die anderen haben schon an der neuen Betriebssystemversion gesessen. Und mit dem neuen Betriebssystem, Newton OS 2.0, kam auch eine neue Handschriftenerkennung. Von einem Larry Jaeger, bei Apple selbst entwickelt das Ganze, war damals schon mit einem neuronalen Netz, also was heutzutage sozusagen der Standard ist in der künstlichen Intelligenz, alle arbeiten mit neuronalen Netzen, war damals eigentlich eher so, man dachte, ob das funktioniert. Aber er hat das sehr gut hingekriegt. Die Handschriftenerkennung funktioniert sehr gut. Das höre ich jetzt auch immer vorne am Stand, wenn die Leute das ausprobieren. Oh, das funktioniert aber gut. Also die sind Leute schon beeindruckt. Und bis zu diesem Betriebssystem, beim nächsten wird es wohl rausfliegen, ist diese Handschriftenerkennung als Inkwell tatsächlich noch auf jedem Mac vorhanden. Sieht dann irgendwie so aus. Also sobald man ein Wacom-Tablet an Mac anschließt, dann kriegt man in Systemsteuerung dieses Tablet-Ding und dann kann man das einschalten und dann kann man sozusagen in jedem Programm kann man dort Handschriften erfassen. Das Besondere war, dass der Newton dann zur besseren Erkennung die Digitizer getrennt hat, weil der Newton konnte ja nicht nur Handschriften erkennen, er konnte ja auch Formen erkennen. Ich konnte also so ein eierigen Kreis machen, er hat einen Kreis draus gemacht und so ein schlecht gezeichnetes Rechteck, da wurde ein richtiges Rechteck draus. Damit das nicht kollidiert, musste man das dann umschalten. Ich habe also entweder geschrieben oder ich habe gezeichnet, aber das hat dem Ganzen tatsächlich gut getan und eigentlich ist im Newton OS 2 nichts am gleichen Platz geblieben. Die ganze Oberfläche wurde dramatisch angepasst, sieht auch sehr viel schöner aus und wurde tatsächlich 95 als bestes OS tituliert. Man hatte sogar schon, das Internet steht vor der Tür, TCP/IP eingebaut. Und es kamen dann auch neuere Geräte, sah dann aber aus wie das alte, hatte aber wieder etwas mehr Speicher, wurde 95 noch mit dem alten Betriebssystem und dann ein paar Monate später mit dem neuen ausgeliefert. Damals konnte man noch nicht das Betriebssystem updaten. Es gab kein Firmware-Update, den man sich aus dem Internet geladen hat. Also wenn man das Pech hatte und hat halt einen 120er mit dem alten Betriebssystem gekauft, dann musste man das bei Apple einschicken und dann kriegte man sozusagen ein neues Gerät mit neuen ROMs. Das war alles halt noch so ein bisschen komplizierter. Ich husche schon mal hier so durch, weil das sind halt alles so Sachen für medizinischen Anwendungen oder gummiert oder sonst irgendwas. Hier ist aber noch was Interessantes in der Motorola Marco, der das Ganze mit Funktechnik verbunden hat. Und es gibt den Marco und es gibt den Envoy, der quasi das gleiche Gerät ist, was nur mit Magic Cap läuft, also mit diesem General Magic Betriebssystem. Weil Motorola wollte mitmischen, wusste aber nicht, welches Betriebssystem sich da durchsetzen wird. Dann gab es sowas, Apple hat immer weiter gepusht, das 130er, wieder ein bisschen mehr Speicher, Hintergrundbeleuchtung, wieder irgendein Dings für, das war dann eigentlich der Punkt. Das MessagePad 2000 mit einem 162 MHz Strongarm-Prozessor, das war also Notebook-Klasse und das merkt man auch, wenn man das vorne ausprobiert, das rennt. Und es funktioniert auch tatsächlich richtig gut, hat einen größeren Bildschirm, zwei PCMCIA-Slots und das neue Betriebssystem hat Siemens auch dann dazu veranlasst, selber tatsächlich nochmal eine neue Version vom Notephone rauszubringen. Und es gab für den schulischen Bereich dann den eMate. Der ist in der Handschriftenerkennung ein bisschen zurückgenommen, weil er sollte hauptsächlich mit der Tastatur bedient werden, aber war tatsächlich ein großer Erfolg. Und das letzte Gerät, was rauskam, war dann der 2100er, was tatsächlich bei vielen Leuten heute noch benutzt wird. Deswegen gibt es dann auch immer so die Reminiszenz an die anderen Fotos. Kommen wir zum Ende. Steve Jobs kam zurück. Apple braucht ein Betriebssystem, ihr kennt das alles, BIOS, Er hat Next gekauft und Steve Jobs kam zurück und hat dann noch gesagt, der E-Mail verkauft sich super und das machen wir weiter und eine strahlende Zukunft. Und Wochen später wurde der Newton komplett eingestellt. Man hatte überlegt, ihn zu verkaufen, man hatte überlegt, ihn drin zu halten. Er wurde eingestellt. Warum wurde er eingestellt? Lief doch irgendwie, war doch jetzt gerade dabei zu laufen. Warum nicht eine Version 3 vom Betriebssystem? Dann wird es so richtig losgehen. Es hat niemals Geld verdient, ja, das ist schon wahr. Und das war tatsächlich eines der Punkte, wo Steve Jobs sehr darauf geachtet hat, als er zurückkam, um das Ganze wieder auf gute finanzielle Stützen zu stellen. Er hasste John Scully, der ihn damals gekannt hatte. Natürlich jedes Projekt, was Scully gemacht hatte, war für ihn ein Buch mit 7 Siegel. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum der Newton gestorben ist. Und man wollte sich halt auf eine Schiene konzentrieren. Naja, war das Ganze ein Flop? Von den Verkaufszahlen würde ich sagen, für Apple ja, für manch andere Firmen, die würden sich die Finger lecken nach den Verkaufszahlen, aber es wird halt immer noch genau wie die Lisa unter den großen Flops von Apple geführt, aber es hat immerhin einen ganzen neuen Markt eröffnet, der dann hauptsächlich natürlich durch Palm, weil klein und leicht und vor allen Dingen günstig, das Verlangen gestillt hat, was die Leute eigentlich hatten. Aber es gibt bis zum heutigen Tage noch ganz viele Newton-User-Groups. Es gab am 6. März auch einen Protest von den Entwicklern bei Apple, dass sie doch den Apple weiterlaufen lassen sollten. Aber es gab auch immer wieder so kleine Entwicklungen. Selbst von Apple kam dann irgendwie noch mal eine Wireless-Card, mit der man Wi-Fi-Netze empfangen konnte. Und es gab auch tatsächlich einen Browser, der jetzt langsam zusammenbricht, weil durch die HTTPS-Verschlüsselung und die Zertifikate, da geht's halt jetzt nicht mehr so. Wer sich dafür interessiert, wie das so mit der Newton-Liebhaberer weitergegangen ist, auch hier ein ganz toller Film, Love Note to Newton. Nerds, wie wir sie alle sind, kommen dort zu Wort und erzählen,
when I got
wie sie...
There, I didn't know what to expect, because usually an engineering team, when a product fails that as visibly as it did, you would expect the engineering team to be down. Wasn't the case at all.
Es gibt ein paar Emulatoren, sprich zwei Emulatoren, die auf verschiedenen Systemen arbeiten, und Einstein läuft halt auch auf iOS. Es gibt ein paar schöne Filme, wie die Leute zeigen, wie das Newton-Betriebssystem auf ihrem iPhone laufen. Aber im Endeffekt ist das Ding durch und deswegen... Schönen Dank. Etwas über der Zeit. Zwei, drei Fragen.
Eine Sekunde. Ich wollte mal fragen, was das für ein Bildschirm war.
Ein schwarz-weiß LC-Display, passiv, deswegen so ein bisschen schlecht vom Winkel zu sehen. Hatte später eine Hintergrundbeleuchtung. Und hatte, wie früher die druckempfindlichen Bildschirme funktioniert hatten, zwei beschichtete Folien mit einem Gel dazwischen. Und wenn ich den Stift reingedrückt habe, haben die sich berührt. Und aus der Kapazität konnte man errechnen, wo man auf dem Bildschirm hingetackert hat. Also war einfach Stand der Technik damals. Ja.
Dass diese Kits, das Connection Kit oder das Print Kit, was haben die gekostet?
Waren so bei 150 Mark damals. Also das war auszuhalten. Mhm. Entwicklungskit war teuer. Das also hat 2.500 Mark gekostet. Dokumentation und eine Diskette. Windows und Mac-Diskette. In 3,5 Zoll und in 5,25 Zoll für Windows. Also, da kriegt man schon was fürs Geld. Ja. Und kein Beispielcode. Es wurde nur das Betriebssystem erklärt. Ich habe ganz schön geschwitzt. Nein.
iPhone die Sensation.
Nein, ne? Es gab keinen App Store. Es gab sehr viele Entwickler. Also Apple hat dafür gesorgt, dass sie immer so Kataloge verteilt haben, war auch immer dabei bei dem Ding. Es gab auch so eine Karte, wo ein Katalog drauf war. Aber man musste sich das kaufen und alle Programme wurden tatsächlich auf PCMCIA-Karten ausgeliefert. Also man hat dann irgendwann so einen Stapel da gehabt. Man konnte das teilweise die Programme natürlich dann in den Hauptspeicher kopieren oder irgendwie zusammenfassen auf einer Karte. Aber eigentlich wurden die immer so ausgeliefert. Später, als das Connection Kit mehr Verbreitung gefunden hat, hat man dann auch versucht, Programme so zu verkaufen, sodass man sie dann über das Connection Kit installieren konnte. Das war dann eine Zusatzfunktion im 1.5er Connection Kit. Hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Also, dass die Leute waren dann lieber bereit, etwas für so eine Karte zu bezahlen. Da konnte man zwar selber nichts drauf machen, aber das war so, ne, dann hat man so eine Tasche gehabt und da stecken dann, so wie heute die Kreditkarten, steckten dann diese ganzen Karten da drin, wurde dann immer schwerer. Gut, keine Fragen? Dann vielen Dank.